Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom Montag, am 6. Mai 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, schlechte Nachrichten von AstraZeneca. Dominik, um was geht's da?
Ja, AstraZeneca hat eingestanden, dass ihr Impfstoff gegen Corona, gegen Covid-19, dass der schwere Nebenwirkungen kann auslösen. Der Impfstoff wird darum zurückgezogen, dort, wo er eingeführt worden ist. Und ich habe dann schnell nachgeschaut, in der Schweiz ist er also nie eingeführt gewesen. Man hat das Verfahren angefangen am 2. Oktober 2020. Sehr früh an sich, ist einer der frühesten Impfstoffe gewesen. Der hat Vaxzevria geheissen und man hat es in der Schweiz am 2. November 2021 zurückgezogen. Und ich habe dann geschaut, oder, wie das genau gelaufen ist. Politik hat sich immer mehr aufgeregt, dass da die Swissmedic da so lange hat mit dieser Zulassung. Und es gibt einen tollen Artikel von 20 Minuten. Politiker drängen auf Zulassung von AstraZeneca-Impfstoff. Am 20. April 2021 ist der rausgekommen. Und da können wir nur froh sein, dass Politiker mit dieser Drängung nicht durchgekommen sind.
Genau, das zeigt natürlich schon wirklich, ja, was soll man da sagen? Dass erstens viel zu viele Politiker da eine Rolle gespielt haben und eben das Gefühl hatten, sie sind plötzlich absolute Impfkenner. Wir Journalisten haben natürlich auch darüber geschrieben und gesagt, wir sind die absoluten Impfkenner. Aber es ist also schon eine dramatische Nachricht, weil es gibt natürlich allen Impfskeptikern auf eine Art Recht, oder? Gut, Pfizer war ja sehr wichtig in der Schweiz, da hat man bis jetzt noch nicht solche Meldungen, oder?
Ja, es gibt auch dort gibt's Verdacht und man klärt ab und so weiter. Aber so Meldungen wie da hat man jetzt nicht. Und ist schon noch verrückt, ich habe nachgeschaut, in Deutschland hat man den Impfstoff fast 13 Millionen Mal verspritzt. Das ist schon noch verrückt.
Das ist brutal, oder? Aber eben, wir haben ja schon ein paar Mal über das geredet, die ganze Epidemie. Ja, oder Pandemie war es ja gewesen, also ist schon ein riesen Politikversagen. Und ich glaube, eine wichtige Lehre ist, und von dem haben wir ja schon tausendmal gewarnt, ist einfach die unglaubliche Zentralisierung vom politischen Handeln. Und das ist ein Problem in Deutschland natürlich, wo viel ausgeprägter ist in diesem Land als bei uns. Wir haben dort noch ein bisschen Glück gehabt. Aber sind wir ehrlich, wenn es noch einmal in Bärse gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht wie Deutschland, Frankreich und so weiter. Auch da hat das schweizerische politische System, das halt ein bisschen anders ist, sehr viel Unsinn verhindert.
Also, wir nennen euch bei Bern einfach immer Namen nennen. Ich tue doch mal erzählen, wer da bei 20 Minuten gesagt hat, wir sollen jetzt da sofort das einführen. Das ist der Philipp Matthias Bregi gewesen, der heutige Fraktionschef von der Mitte. Dann ebenfalls unbedingt fürs Impfen war der Christian Wasserfallen. Je mehr Impfstoff wir verfügbar haben, desto schneller können wir in die Normalität zurückkehren. Das ist natürlich eben eher eine Hoffnung gewesen. Und auch Ruth Humbel, die damals noch Nationalrätin war von der Mitte und Präsidentin von der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, hat gesagt, es ist klar, sobald sich erwiesen hat, dass das gesundheitliche Risiko einer Impfung kleiner ist als jenes einer Nichtimpfung, muss das Vakzin zugelassen werden. Immerhin, sie hat noch von einer Hürde geredet. Kritisch war der grünliberale Nationalrat Martin Bäumle und auch der SVP-Nationalrat und Fraktionschef Thomas Aschi. Der hat gesagt, Swissmedic wird ihre Gründe haben, weshalb die AstraZeneca-Impfung noch nicht zugelassen ist.
Genau, und das ist ja bei der SVP nicht immer selbstverständlich, dass man so viel Vertrauen hat in Behörden. Und gerade Swissmedic ist ja auch eine Behörde, die man sehr, sehr wohl ab und zu kritisieren kann. Nein, von dem her ist noch bemerkenswert, welche Leute das jetzt da sich sehr aus dem Fenster gelehnt haben und so weiter. Ich würde jetzt die auch nicht total verurteilen, Nein. Es ist auf eine Art verständlich. Ich finde auch das Argument, das Christian Wasserfallen gebracht hat, ist auch mein Argument gewesen. Ich habe immer gedacht, ohne Impfung wären unsere Politiker gar nie mehr aus dem Krisenmodus rausgekommen. Und auch in Europa nicht. Oder? Das ist meiner Meinung nach fatal gewesen, dass man da einen Preis zahlen musste, dass gewisse Leute ihre Gesundheit riskieren müssen, sonst wären wir nicht mehr aus dem rausgekommen. Und ich meine, man merkt ja jetzt immer mehr, also wir sind jetzt Bericht gekommen, wie der Lockdown unglaublich geschadet hat. Man hat herausgefunden, dass Schweden, die ja nie Lockdowns gemacht hat, auch die Maskenpflicht nie in dem Ausmaß durchgesetzt hat, dass die praktisch genau die gleich guten oder schlechten Zahlen hatten wie Finnland und Norwegen und vor allem viel bessere Zahlen als Deutschland oder Frankreich oder England. Es war eine Katastrophe, die zwei Jahre Pandemie, wo man das chinesische autoritäre Modell völlig gedankenlos sofort übernommen hat und den Leuten sehr viel Angst gemacht hat. Genau, oder? Sehr viel Angst gemacht hat und Blödsinn gemacht hat, ja.
Ja, es soll einfach diesen Politikern und auch allen anderen, die das denken und vielleicht halt nicht 20 Minuten gesagt haben, und durchaus auch uns selber, es soll uns eine Lehre sein, wenn es dann wieder anfängt.
Genau, und der Spruch «Follow the science», ich meine, das war einer der grössten, wie soll ich sagen, Debakel gewesen. Ich meine, der Anthony Fauci hat müssen zugeben, zum Beispiel, wir haben es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es jetzt noch einmal, hat müssen zugeben in einer Anhörung beim Kongress, im amerikanischen Kongress, dass zum Beispiel eben das Social Distancing, wo sie gesagt haben, was war es, 1,50 ist es bei uns gewesen, oder 3 Meter, ich weiß es gar nicht mehr. 2 Meter, und das war in Amerika genau gleich, dass sie keine einzige wissenschaftliche Evidenz hatten. Und der gleiche freche Sich, muss man jetzt einfach mal sagen, ist ja die ganze Zeit auftreten, als hätte die Wissenschaft mit Löffeln gefressen und immer gesagt, eben, follow the science und ihr müsst uns vertrauen, uns Wissenschaftler. Und dabei hat die ganze Öffentlichkeit in die Tiere geführt. Das ist also ein Startstück, das auch so Diskussion, die wir ab und zu haben in der Energiepolitik und Klimapolitik und so weiter, wo man teilweise auf die gleichen Computermodelle abstützt sich, wenn man wirklich weiss und das Gefühl hat, man wisse, dass im Jahr 2100 genau die Temperatur rauskommt, wenn man das und das nicht macht oder macht. Das ist einfach vermessen, das stimmt nicht. Hört auf, Wissenschaft als Wissenschaft zu bezeichnen, die eigentlich politisch ist. Gut. Jetzt haben wir eine ganz wichtige Nachricht für Leute, die sehr gerne in die Sauna gehen. Alvaspa, eine der ganz wichtigen Sauna-Produzenten der Schweiz, hört zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, heute ein langes Interview von Thierry Burkhardt, FDP, Präsident in der Zürich-Zeitung, und wir beschränken uns jetzt vor allem auf die Damenerseite beim Rahmenabkommen. Dominik, was ist da der wichtigste Punkt?
Ja, das ist nicht ganz neu. Er sagt, wir müssen jetzt einmal zuerst schauen, was die Verhandlungen bringen. Dann werden wir das beurteilen. Und darum hält er sich zurück, obwohl eigentlich ja vom letzten Rahmenabkommen bekannt ist, dass er die Sachen relativ kritisch sieht. Aber er tut sich jetzt ein bisschen zurückhalten. Er weiss natürlich, wie die FDP so ein bisschen im Sandwich ist. Das habe ich irgendwo durch ein Verständnis, aber irgendwo durch ist er auch Präsident. Er könnte auch sagen, schaut, wenn das und das drin ist, dann haben wir halt als Freisinnige und Partei ein Problem. Und dann lässt er noch so einen Ballon steigen, indem er sagt, ja, man könnte es ja mal probieren, eine Art so ein bisschen Rahmenverträge auf Probe. Und da muss ich sagen, von dem halte ich nicht allzu viel.
Genau, er wird eigentlich dann wieder eine Abstimmung durchführen, ein paar Jahre später, wo man dann Erfahrungen gesammelt hat. Und da muss man jetzt einfach ehrlich sein, falls das so käme, die Leute würden dann beim zweiten Mal einfach zustimmen, weil da wäre eine unglaubliche Propagandawalze. Und wir könnten da nie mehr aus dem rauskommen. Und was auch noch ein Punkt ist, also du hast vollkommen recht, taktisch ist völlig klar, dass er sich jetzt nicht will und nicht kann positionieren, wäre dumm, weil er die ganze Partei spaltet, das geht nicht. Da würde ich einfach noch einmal betonen, es ist schon ein unglaublicher Unfall, dass die FDP-Führung den Ignacio Cassis nicht hat können zurückhalten vor dem zweiten Blitzanlauf, wo wirklich, wenn wir ehrlich sind, bis jetzt, oder, was man sieht, ist keine Veränderung zum ehemaligen Rahmenabkommen. Es ist wirklich das Rahmenabkommen 2.0. Und wenn man sich erinnert, was Thierry Burkhardt damals kritisiert hat, EuGH hat er kritisiert, der automatische Nachvollzug hat er kritisiert, das ist immer noch drin. Das ist und sieht nicht so aus, als dass man das könnte wegverhandeln. Also von dem her ist er in einer ganz, ganz, muss ich so sagen, beschissene Situation letztlich und mit ihm der ganze Freisinn. Da finde ich noch eine interessante Aussage in der NZZ, die ganz offensichtlich zeigt, auf was er hofft, dass nämlich Gewerkschaften hart bleiben und dass Gewerkschaften nicht nachgehen und dass es dann deswegen eigentlich scheitert.
Das sind ziemlich viele in der FDP, die das hoffen. Also ich weiss, dass zum Beispiel hat das der Hans-Peter Portmann auch bei mir, bei uns in Federal gesagt, andere FDPler sagen klar, dass sie, wenn Gewerkschaften etwas überkommen, nicht mehr dabei sind. Ich habe es auch gehört, als ich ein Referat gehalten habe, die Jungfreisinnigen, hat das der Martin Hirzel, der Präsident von Swissmem, gesagt. Das ist immerhin ehrlich. Ich muss einfach sagen, ja, taktisch hast du vielleicht schon recht, dass es jetzt nicht gescheit ist, aber ich meine, eben die Probleme von dem EuGH, das muss einfach mal dir vor Augen führen. Dass das ein Problem ist, das weiss man eigentlich seit 2013, seit dem Staatssekretär Rossier, wo das der EU letztlich angelegt hat. Und die Schweiz hat das angelegt. Und die Schweizer EU-Befürworter haben eben das Gefühl gehabt, ja, das ist gut, wenn man den EuGH nimmt, weil dann gewöhnt man die Schweiz schon ein bisschen dran, wenn sie dann irgendwann ja mal beitritt. Und das ist das grosse Problem. Und von dem ist man nie weggekommen. Und die grosse Chance hat man natürlich vor 3 Jahren gehabt, wo man der EU mitteilt hat, wir knicken nicht ein, wir dürfen das Rahmenabkommen nicht unterzeichnen. Dort hätte man eigentlich müssen ehrlich genug sein und sagen, schaut, die Probleme, die wir haben, sind insbesondere auch beim EuGH und bei der dynamischen Rechtsübernahme. Es ist eben nicht nur ein Nachvollzug, es ist eine richtige Übernahme von Recht, die an einem anderen Ort entwickelt wird.
Genau, und ich würde noch einmal betonen, was du vorher gesagt hast. Ich meine, der Yves Rossier war ein Staatsangestellter, ein Chefbeamter, ohne jede demokratische Legitimation.
Genau.
Sein Chef war Didier Burkhalter, hat das auch unabgestützt. Er hat das nicht im Bundesrat so vorgelegt gehabt. Da hat der Herr Rossier einfach gefunden, ich bin jetzt der Diktator von der Schweiz, ich mache, was ich will. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was da gelaufen ist, weil wir haben uns in eine unerhört schwierige Situation gebracht mit dem einen absoluten eigensinnige, selbstherrliche Beamte macht hier Schweizer Außenpolitik auf eine Art, die uns nur schadet. Es ist erstaunlich, dass man den nachher überhaupt noch, wir hätten ja den nachher als Botschafter auf Moskau geschickt und so weiter. Es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Und jetzt, ja, das ist meine Prognose. Also wenn es natürlich bei dem Verhandlungsergebnis bleibt und Thierry Burkhardt als Präsident von der FDP sogar vielleicht eben das dann als FDP muss mittragen, wie sie ja so Angst haben, Ignazio Cassis da im Stich zu lassen, da prophezei ich, das wird für die FDP also endgame-mässig, das wird ein Riesenproblem. Also sie sollten das, sie hätten es nie sollen zulassen, dass das noch einmal passiert.
Ja, das hätten sie nie sollen zulassen. Einfach noch zu mir, Rossier. Genau weiss ich das nicht, aber dem Vernehmen nach geniesst er jetzt seinen Ruhestand in einem doch grossen Anwesen. Ich habe mal gehört, in der Region Burgund, da gibt es auch etwas Schönes zu trinken. Und natürlich hat die Pension, die er hat aus der Schweiz, die ist dort natürlich, mit dem kann er dort ein bisschen mehr Pinot Noir kaufen.
Genau.
Außer er nimmt gerade den teuersten, dann muss er ein bisschen sparen. Aber ja, das ist schon noch verrückt. Und die andere Geschichte, wie das entstanden ist, er sei ja bei diesen Verhandlungen mit dem Herrn O'Sullivan, dem damaligen Herrn Sefcovic, zu Fribourg ins Tunnel Fondue essen. Das sei wahnsinnig gut. Ich bin dort als Student auch jemand gegangen. Es hat ziemlich viel Schnaps drin und dann hat man das auf einer Serviette so ein bisschen aufgeschrieben, wie das könnte gehen, das sogenannte Non-Paper. Aber das ist Geschichte. Eigentlich müssen wir jetzt Konsequenzen daraus ziehen.
Ja, und vor allem einfach die Diplomaten, die jetzt wieder verhandeln und wieder die Interessen der Schweiz sollten vertreten und das zum Teil nicht machen, weil sie auch für ihre eigenen privaten beruflichen Interessen verfolgen. Da muss mal gestoppt werden. Leider ist in Ignazio Cassis ja, nicht der Bundesrat, der bekannt dafür ist, dass er seine Diplomaten wirklich im Griff hat. Die machen, was sie wollen. Sie machen es eigentlich seit 30 Jahren. Unsere ganze Europapolitik wird von einer kleinen Gruppe von Euro-Turbos, die vor allem in die Diplomatie daheim sind, vorwärts getrieben auf eine Art, die uns nur Schwierigkeiten bringt, die uns gar nichts bringt. Aber eben, du hast völlig gut gesagt, man hat dann die schöne Kaufkraft vom Schweizer Franken. Die Rente ist dann auch in Schweizer Franken und in Frankreich, wo eben der Euro ist und eben die EU herrscht und deshalb Frankreich auch wirtschaftlich viel weniger gut ist als die Schweiz. Das geniesst man dann schon, obwohl man eigentlich alles gemacht hat, dass wir nachher in der Schweiz die gleichen Verhältnisse haben wie in Frankreich. Aber bis das dann wirklich so der Fall ist, dass wir dann so arm sind wie Frankreich, bis dann ist der Herr Rossier vielleicht auch nicht mehr in Burgund, wir wissen es nicht. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, auch, ja, muss man sagen, erschütternd. Es geht auf England, Lokalwahlen. Um was geht es da, Dominik?
Ja, es sind Ende letzte Woche Lokalwahlen gewesen. Bis zum Wochenende hat man auszählt. Tories, die Konservativen, haben massiv verloren. Labour hat ziemlich gewonnen, aber bemerkenswerter finde ich noch in vielen so Städte in den Midlands oder so, riesige Erfolg für Islamisten. Also ein Beispiel, das ich unten dran verlinke, in Bradford haben Islamic Independence 9 von 30 Sitz gewonnen. An anderen Orten haben sie kandidiert bei den Grünen. Und es gibt wirklich, weißt, ein separates Milieu, die sind angetreten, nicht mit Ideen, wie sie das Leben der Menschen vor Ort besser machen wollen, sondern einfach eine Stimme für uns ist eine Stimme für Gaza. Also letztlich Identity Politics auf eine islamistische Art und Weise. Wo die Gewählten rausgekommen sind aus dem Wahllokal, was haben sie als erstes gemacht? Allahu Akbar gerufen, oder? Da muss ich schon sagen, das sind Bilder, das sind Töne, das sind Verschiebungen auch in der Frage, um was geht es in Politik, wo mir sehr viel Bedenken geben, wo, in welche Richtung England geht. Und man sieht zum Beispiel keine Frauen bei diesen Videos aus diesen Vieren, man sieht nur Männer islamistisch angelegt.
Genau, man sieht da natürlich das Resultat von einer, ja, fehlgeleitete Immigrationspolitik, genau, die in England eigentlich schon in den 60er Jahren angefangen hat. Bradford ist schon seit langer, langer Zeit eine Hochburg, vor allem von Pakistani, also Muslim natürlich. Die muslimischen Pakistani sind eigentlich meistens noch radikaler als die Araber. Das gehört ein bisschen zu der Tradition. Das ist das eine Problem. Und das andere ist schon, es erinnert einem natürlich an, ja, es erinnert einem an die Nazis, aber auch an die Kommunisten, wo beide an Wahlen teilgenommen haben und im Prinzip die liberale Demokratie genutzt haben, um Mehrheiten zu erringen oder eben sich politisch an Macht zu putschen und mit dem Ziel, nachher die Demokratie aufzuheben. Das haben sie ja dann auch gemacht. Sowohl Kommunisten wie auch die Nazis haben das gemacht. Und das ist bei den Muslimvertretern oder den Islamisten, die du erwähnt hast, natürlich genau der gleiche Fall. Ich meine, in Hamburg wird demonstriert, man will das Kalifat einführen. Genau. Gut, die Leute haben teilweise nicht einmal eine Ahnung, wer es der Kalif genau war. Aber was sie eigentlich meinen, ist, wir wollen ein eigenes Land in dem Deutschland oder ein eigenes Land eigentlich in England mit einer eigenen Rechtsprechung und das Scharia. Es sind eigentlich, und das ist das Ironische, es sind eigentlich Siedler. Oder die Immigranten sind Siedler, die ihre Kultur, ihre politischen Vorstellungen, ihr politisches System wollen in einem Land wie England oder Frankreich oder eben Deutschland wollen, errichten. Sie sind genau die Siedler, die sie kritisieren in Nahen Osten, wo sie den Israelis unterstellen, die sind Siedler und so weiter. Nein, die Migranten, die wir in Europa haben, aus gewissen Gegenden, sind eindeutig Siedler. Die wollen sich nicht anpassen, die wollen sich nicht integrieren, sondern die wollen eigentlich ein eigenes Land, die wollen eine eigene Politik durchsetzen und in England geht das schon recht weit in die Richtung. Gut, gehen wir noch zu einem, ja, letzte interessante Thema, nämlich die Prämienverbilligungsinitiative. Was würde die eigentlich bedeuten? Genau, wer würde am meisten profitieren? Dominik.
Ja, der Adrian Schmid von der Sonntagszeitung hat das super nachgerechnet. Wie das ist, eben, weil die Verteilung ja nicht nur zwischen Reich und Arm ist, oder? Weil die Prämienentlastungsinitiative, die bringt nur etwas, wenn du heute keine Prämienverbilligung überkommst von deinem Kanton. Und zahlen müsstest du Steuerzahler. Also zu 2/3 müsste es der Bund ja zahlen, zu 1/3 Kanton. Beim Bund wird das bis 2030 zu einer Mehrbelastung von 9 Milliarden Franken führen. Geld, das Karin Keller-Sutter nie hat. Oder? Also das wird dann zu einer Steuererhöhung führen, das ist ganz klar. Und zwar, wenn man es dann über die Mehrwertsteuer macht, nimmt man es den Leuten wieder aus dem Portemonnaie raus. Oder? Klassische links-grüne Politik. Auf der anderen Seite, wer profitiert geografisch? Und das ist interessant, oder? Es kommen eigentlich die zum Zug, die in der Stadt wohnen. Und zwar insbesondere bei den Stadtkantonen Basel-Stadt und Genf. Und ein bisschen überspitzt formuliert, die gesünderen Appenzeller, die gesünderen Innerschweizer, die gesunden Berner Oberländer, die finanzieren dann die kranken, sofort zum Arzt säckelnden Genfer und Basler.
Genau, also die zwei, kann man schon so sagen, die zwei dekadentesten Kantone, die wir haben in der Schweiz, Basel, Stadt und Genf. Vor allem Basel, Stadt kennen wir ja noch gut von Basel-Zeitungszeiten her. Und auch dort ist völlig klar, warum die Gesundheitskosten in diesem Kanton völlig aus dem Ruder laufen. Weil wirklich, wie du sagst, sehr viele Leute einfach sofort zum Arzt gehen. Ja, nicht nur zum Arzt, sondern eigentlich gerade direkt in Notfall. Wegen irgendeinem Boboli und andere Leute, die eben die Boboli nicht so ernst nehmen, machen das nicht. Das hat wirklich zu tun mit einer degenerierten Mentalität, die in diesen Städten oder in diesen Stadtkantonen sich so ausbreitet hat. Gut, gehen wir aber noch zum Schluss etwas ganz Erfreuliches. Ich war gestern an der Glarner Landsgemeinde gewesen. Ich weiss nicht, Dominik, ob du die Landsgemeinde von Glarus kennst, ob du schon mal gewesen bist.
Ich bin jetzt zum zweiten Mal.
Ja, ist irrsinnig. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal gewesen, jetzt eingeladen als Gast vom Regierungsrat, das betone ich extra, weil der hat, finde ich, uns ein grosses Geschenk gemacht, unserer Familie, der Andrea Bettiger, freisinniger Regierungsrat vom Kanton Glarus. Und ich muss dir einfach sagen, das ist eindrücklich. Und das ist zwei Sachen, finde ich, ganz wichtig, die man mitnimmt. Erstens, die Ritual, die Tradition, das ist so wichtig auch für die Demokratie, für die Legitimation. Das ist unglaublich auch, wie schnell der Landammann einmal gemehrt hat, oder? Wie schnell der entschieden hat, was jetzt da gilt. Und einmal habe ich das Gefühl gehabt, gut, ich bin Anfänger. Ja, also so klar ist jetzt das auch wieder nicht. Aber der hat das so schnell entschieden und es hat nie auch nur irgendjemand gehüstelt. Das ist sofort akzeptiert worden. Also, ist auch irrsinnig, wie diszipliniert alles gemacht wird, oder? Man darf nur einmal klatschen, nämlich dann, wenn der Landammann seine Rede hält, und nachher darf man nie mehr klatschen. Bei allen Wortmeldungen, auch wenn man total begeistert ist, dass jemand das vertritt, was man politisch auch denkt, wird nicht geklatscht. Also, es ist eine unglaubliche Ordnung, das Erste. Und es ist zivilreligiös, das ist ganz etwas Entscheidendes, oder? Das ist da, wo die Briefwahl bei uns zum Beispiel eine Katastrophe gebracht hat, weil immerhin der Gang zur Urne ist eben auch so ein Ritual gewesen, das wichtig ist. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, Polarisierung kann da nicht so gut stattfinden, wenn die Leute von Gesicht zu Gesicht miteinander reden. Natürlich sind sie ab und zu ein bisschen scharf und auch ein bisschen polemisch, aber es ist einfach etwas anderes und wir kennen das persönlich und privat ja auch. Ja, ein Konflikt austragen mit jemandem, der da steht, physisch da ist, ist so etwas anderes als über E-Mail oder Telefon oder Social Media. Also genau das, was man wirklich überall beobachtet, dass das Polarisierung enorm befördert hat. Wenn man die Landsgemeinde erlebt, dann sieht man, wie irrsinnig Demokratie funktioniert, wenn man sie so macht wie vor 700 Jahren im Kanton Glarus. Also es ist ein riesen Erlebnis.
Also im Kanton Schweiz war es natürlich anders gewesen. Wir haben uns immer auf die Nüsse gegeben und die Ordnung hat nicht funktioniert. Es hat eben trotz physischer Präsenz dann immer Schlägereien gegeben. Darum hat man es sehr früh dann auch abgeschafft, weil das einfach nicht gegangen ist. Hat natürlich mit dem, ich glaube auch mit der Geografie zu tun, Ausserschweiz versus Innerschweiz, das ist immer sehr schwierig gewesen. Wir Ausserschweizer lang als Untertanenland behandelt von diesen Stechreglern in Schweiz oben, das hat einfach immer mitgeschwungen. Aber Markus, hast du auch das wichtigste Ritual nach der Landsgemeinde gemacht und eine Glarner Kalberwurst gegessen?
Ja, und die ist sehr, sehr gut. Wir sind dann bei Freunden eingeladen gewesen, die Glarner sind. Und die Wurst ist natürlich fantastisch. Ist ja eine Wurst, die eigentlich nach dem Lebensmittelgesetz gar nicht mehr geht. Genau. Oder? Weil in der Brot drin, das ist ja Pansche, das geht gar nicht. Aber es ist eine super gute Wurst. Und da hat man jetzt wieder mal schweizerisch pragmatisch die Augen zugedruckt. Ich bin überzeugt, wenn wir das Rahmenabkommen würden, annehmen, wird das genau dann irgendeinmal von der EU in Brüssel von irgendeinem Vollidiot von Beamten dann auch noch verboten. Und wir Schweizer eben nehmen denn das und die Glarner Kalberwurst nicht mehr servieren. Nein, aber was ich noch vielleicht schnell sagen will, zu Ausserschweiz und Innerschweiz. Eben, man hat herausgespürt, dass der Dominik Freusi Ausserschweizer ist. Das waren Palästinenser von der Eidgenossenschaft. Nein, aber...
Oder der Don Bass.
Dominik, das ist gleich ein bisschen übertrieben. Ich meine, immerhin, die Landsgemeinde von Schweiz ist 1294 ist die geschaffen worden und hat doch bis ins 19. Jahrhundert bestanden. Das ist ja, also sehr, sehr lang. Also so schlimm kann es nicht sein.
Es war eben nur die Landsgemeinde vom Bezirk Schweiz, oder? Ohne uns Ausserschweiz. Das ist der grosse Unterschied. Und wo man dann probiert hat, eine gesamtkantonale Landsgemeinde zu machen in Roten Turm, oder? Da hat es wirklich, es hat eigentlich jedes Mal eine Schlägerei gegeben, mit Auswüchsen und so weiter. Darum, ja, ich fände eigentlich immer noch gut, man hätte die Abspaltung, die es wäre 2,5 Jahre gegeben, der Kanton Schweiz, äußeres Land. Das fände ich immer noch das Beste, das hätten wir beibehalten sollen. Mit einer eigenen Landsgemeinde selbstverständlich und eigenen Würst.
Also da bin ich schwer dafür. Bin also dafür, dass man alle Kantone, wo es nur geht, noch ein bisschen aufteilt. Oder? Zum Beispiel der Kanton Aargau ist auch so ein künstliches Gebilde zwischen Reformierten und Katholiken. Trennt das wieder auf. Die katholische Aargau soll allein gehen und die Reformierten sollen auch allein gehen. Nein, da bin ich völlig dabei, aber ich muss jetzt gleich sagen, die Ausserschweizer haben halt, also das ist schon wehleidig, dass die das nicht erträgt haben, weil letztlich Heimatsterne, ich habe es heute auch geschrieben, alle die Innerschweizer haben ja ihre Landsgemeinde, wo sie Pionier gewesen sind, und das sind welthistorische Pionier, einfach gedankenlos aufgeben, das ist eine Schande, würde ich jetzt hier mal ganz deutlich sagen, und der Glarner und der Appenzeller, also den Innerrödler gratulieren, dass sie das immer noch haben. Und ich finde, eigentlich sollte in der Innerschweiz eigentlich wieder mal eine gute politische Kraft entstehen, die sagt, hey, wir wollen die wieder, wir errichten die wieder, die Landsgemeinde.
Das finde ich auch, machen wir das.
Gut, sind wir dafür. Also, das war es von Bern einfach am 6. Mai 2024, am Montag. Dominik Feusi und Markus Somm, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen. Verzählen, Entschuldigung, es ist da für eine hochdeutsche Wendung reingeschlichen. Nein, tönt euren Freunden uns empfehlen und tönt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.